Mindmaps, der Philosophie-Podcast.
Wege und Weichen unseres Denkens.
RefLab.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Freunde der Philosophie-Geschichte und des Podcasts Mindmaps. Hallo Peter.
Grüß dich.
Ja, ich freue mich sehr auf diese Folge, die wir aus aktuellem Anlass aufnehmen, als Sonderfolge eigentlich. Und jetzt einfach so ganz frech in eine relativ lange Podcast-Pause einschieben. Es sollen dann in der nächsten Zeit weitere Folgen wieder kommen. Wir haben ja schon vorgehabt, mit unserer Philosophiegeschichte irgendwie noch in der Gegenwart zu landen. Und das ist uns bis jetzt noch nicht gelungen. Wir stecken quasi noch im vorletzten Jahrhundert fest. Jetzt machen wir aber einen Sprung in die Gegenwart oder auf jeden Fall in die neuere Zeit und beschäftigen uns mit einem Philosophen, der, ja, man könnte vielleicht sagen, der letzte richtig große, gewichtige Denker im deutschsprachigen Raum, der so diesem, wie sagt man, ja, diese Reihe der großen Philosophen und Philosophinnen eingereiht wird. Jürgen Habermas, er ist vor wenigen Tagen am 15. März 2026 gestorben, in hohem Alter. Und das ist ein Großereignis gewesen, das auch durch alle Medien ging. Sein Konterfei hat fast jede Zeitung geziert und ist auch in Fernsehen und Radio und Podcasts und so weiter vorgekommen. Die Philosophie, das Denken, der Einfluss dieses Mannes. Und Peter, du bist immer schon interessiert gewesen an Habermas, hast seinen Weg begleitet und hast dich nochmal so richtig eingefuchst und ganz begeistert zwischendurch den Kopf aus deinen Büchern gehoben und mir zu jeder Tages- und Nachtzeit SMS geschickt und gesagt, da gibt es viel zu entdecken. Also ich freue mich sehr, Peter, auf die Entdeckungsreise heute aus aktuellem, ja, traurigem Anlass, kann man sagen. Vielleicht magst du mal uns so ein bisschen mitnehmen in Biografie und Bedeutung dieses Mannes und dann werden wir einzelne Aspekte seiner Philosophie, sein Werk ist breit und er hat über vieles nachgedacht, aber einzelne Aspekte werden wir vertiefen.
Ja, gerne tue ich das. In der Vorbereitung tatsächlich habe ich mir einen halben Meter Bücher rangezogen und habe quasi eigene Stationen philosophischen Denkens nachvollzogen, wo Habermas immer wieder eine Bedeutung gehabt hat. Also das ist mein persönlicher Zugang dazu. Ich kann das nur unterstreichen, was du gesagt hast. Bis zum letzten Sonntag war er der bedeutendste lebende und international anerkannte deutsche Philosoph. Wobei schon das wieder eine Engführung ist. Habermas ist auf der einen Seite eben Philosoph gewesen und gleichzeitig in ähnlicher Bedeutung Soziologe. Vielleicht sollte man sogar sagen, dass er ein Sozialphilosoph war, weil er nämlich gleichzeitig in der Öffentlichkeit bekannt geworden ist, vor allen Dingen als Demokratietheoretiker, der sich in alle möglichen Entwicklungen, Diskurse, die unser öffentliches Bewusstsein bestimmt haben, eingeschaltet hat. Er ist der wichtigste Vertreter der zweiten Generation der Frankfurter Schule, also dessen, was man kritische Theorie nennt. Die erste Generation, nur zur Einordnung, Theodor W. Adorno, Max Horkheimer, und er selber ist eben ein Schüler von Theodor W. Adorno gewesen und hat dann aber einen selbstständigen Ansatz auch gefunden. Die Lebensdaten nochmal, 18. Juni 1929 bis 15. März 2026, breit angelegte Bildungsbiografie. Er hat in Göttingen, Zürich und Bonn Philosophie, Geschichte, Germanistik, Wirtschaftswissenschaften studiert. also quasi universal aufgestellt, hat er 1954 sich in Bonn promoviert mit einer Arbeit über Schelling. 1956 ist er dann zum Forschungsassistenten am Frankfurter Institut für Sozialwissenschaft geworden, bei Adorno selber, und hat sich dann 1961 in Marburg habilitiert. Das ist schon ein erster biografisch sehr, sehr interessanter Sachverhalt. Er ist eben nicht bei Adorno und Horkheimer in der Betreuung seiner Habilitation gewesen, sondern ist nach Marburg gegangen zu Wolfgang Abendroth. Hintergrund ist ein bisschen eine Störung im Verhältnis zu einem der beiden Großen der Frankfurter Schule gewesen, nämlich im Verhältnis zu Max Horkheimer. Jürgen Habermas hat ein neomarxistisches Konzept vorgelegt, das versucht hat, die kritische Theorie der Lehrer, der großen Lehrer, mit dem Konzept einer revolutionären Praxis zu verbinden. Und das war Adorno recht, aber Horkheimer überhaupt nicht. Und Horkheimer hat da große Vorbehalte gehabt, die er nicht direkt ausgesprochen hat, aber die Habermas sensibel gespürt hat. Und das hat ihn dazu verleitet, oder das hat ihn dazu geführt, nach Marburg zu gehen. Der Einwand von Horkheimer ist eigentlich hochinteressant. Horkheimer nach der Shoah, nach der Erfahrung des nur knappen Überlebens der Nazi-Diktatur, hat im Grunde die utopischen Elemente, die ja im Marxismus oder Neomarxismus drin sind, total abgelehnt und hat auf alle Versuche einer gesellschaftlichen Verwirklichung der Vernunftphilosophie, wie sie auch der Marxismus darstellt, verzichten wollen, und hat hier etwas bei Habermas gespürt, was ihm zuinnerst gegen den Strich ging. Und dann ist er, wenn ich das noch kurz weiterführen darf, außerordentlicher Professor in Heidelberg geworden. Auch das eine interessante Nebenspur, denn dort war der große philosophische König Hans-Georg Gadamer. Und der stand ja für ein ganz anderes philosophisches Konzept, nämlich für das der Hermeneutik. Das wiederum ist in den späteren Jahren für Habermas auch wieder ganz, ganz wichtig geworden. 1964 ist er dann nach dem Tod von Max Horkheimer ausgerechnet auf seinen Lehrstuhl auch berufen worden, ist da bis 71 geblieben. Und 1971 hat er dann die Leitung des Max-Planck-Institutes zur Erforschung der Lebensbedingungen der wissenschaftlich-technischen Welt in Starnberg übernommen. Und schließlich 1983 ist er dann nach Frankfurt zurückgekehrt auf eine Professur für Philosophie. So viel mal vielleicht, ich will nicht zu lange reden und referieren, aber das ist der akademische Werdegang, vor dem wir hier stehen.
Ja, eine spannende, auch so hochprofilierte akademische Laufbahn in den Zentren des damaligen philosophischen und sozialphilosophischen Denkens, mitten aus dieser Frankfurter Schule, über die wir ja auch schon meines Wissens gesprochen haben, in einer Folge zur Aufklärung und zur Kritik an der Aufklärung. Da sind wir auch auf die Frankfurter Schule schon zu sprechen gekommen, und er ist da quasi da, wo der Bär tanzt, da, wo es brummt, da, wo wirklich so auch in dieser Zeit, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, dann immer stärker auch diese Gesellschaftskonzepte und auch Demokratieverständnis geprägt werden, wo wirklich so intellektuelle Linien auch gelegt werden, denen dann ganz viele folgen. Und da ist er quasi mittendrin, nicht spannungsfrei, wie du gezeigt hast, aber mittendrin. Jetzt könnte man aufgrund dessen, was du zu seinem akademischen Werdegang gesagt hast, könnte man denken, das ist so ein typischer elitärer Elfenbeinturm-Philosoph, der sich da ergangen hat in unendlichen Meta-Reflexionen und möglicherweise gar nicht mehr quasi den normalen Menschen vor Augen hatte oder mit ihnen nichts zu tun hatte. Das ist aber doch recht weit gefehlt. Also du hast schon angedeutet, dass er sich in viele aktuelle, gegenwärtige Diskurse eingemischt hat, auch immer wieder politisch sehr pointiert auch sein Wort dazugegeben hat, auch seine Kritik eingebracht hat. Und dass er dann, da kommen wir sicher noch drauf zu sprechen, eigentlich eine Gesellschaftstheorie und ein Demokratieideal entwickelt hat, das eben gerade nicht diesen elitären Geschmack haben sollte, den vielleicht die Akademie teilweise ausstrahlt.
Ja. Das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Eigentlich hat sich das ja im kritischen Gegenüber zu Horkheimer schon angedeutet, dass hier ein bestimmter Theoriebegriff vorliegt, der eben äußerst praktisch orientiert ist. Also dieser neomarxistische Ansatz, der sagt, Philosophie darf eben gerade nicht theoretisch bleiben, das finden wir ja schon in den Thesen von Karl Marx zu Feuerbach, ist da schon angelegt, sondern Philosophie ist eine kritische Praxis, die auch in die Praxis selber überleiten muss. Und das ist das Programm vor allen Dingen des frühen Habermas gewesen, das in einer gewissen Weise dann eben auch beim mittleren und späten Habermas, wenn man so unterscheiden darf, bis zu seinem Tod nachgewirkt hat. Und für den frühen Habermas, vor dem wir jetzt hier stehen, ist zum Beispiel interessant, dass er zum Vordenker der Studentenbewegung, der 68er-Bewegung geworden ist, die ja versucht hat, die restaurative, politisch unkritische Bundesrepublik aufzuwecken und nicht nur aufzuwecken, sondern auch radikal zu verändern. Man muss nur an den Namen von Rudi Dutschke erinnern. Und Habermas war geradezu der Vordenker dieser 68er-Bewegung. Es spricht für seine schon damals gegebene kritische Qualität, dass er aber sich von dieser 68er-Bewegung dort auch distanziert hat, wo sie in der Gefahr stand, angesichts der Widerstände und der Auseinandersetzungen. Wir denken an den Tod von Benno Ohnesorg bei einer Demonstration, gewalttätig werden zu wollen, weil anders eine Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse nicht möglich erschien. Da ist dann Habermas hingegangen und hat an Rudi Dutschke, den Führer der Studentenbewegung, den Vorwurf des Linksfaschismus gemacht und hat gesagt, also das ist der Weg, den ich eigentlich nicht mitgehen möchte. Also das wäre mal so ein erster Diskurs, eine erste Debatte, in die er sich dann ja wirklich auch eingemischt hat. Und in jüngerer Zeit, das ist uns allen noch im Bewusstsein, hat er sich zur Zukunft der EU, der europäischen Integration geäußert. Er hat gesagt, das ist unabdingbar. Wir kommen an dieser europäischen Integration nicht vorbei. Er hat sich zum Ukraine-Krieg, geopolitischen Krisen geäußert, zur Rolle der Religion. Das werden wir ja noch einmal im Detail anschauen. Und wie ich finde, ganz, ganz wichtig, im Anschluss an seine Habilitation zum Strukturwandel der Öffentlichkeit hat er 2022 ein neues, allerdings deutlich schmäleres Bändchen veröffentlicht, ein neuer Strukturwandel der Öffentlichkeit und die deliberative Politik, in der er darauf aufmerksam gemacht hat, wie die digitalen Medien unser Zusammenleben verändern in einer kritischen Weise.
Ja, also das hat er schon in hohem Alter noch sehr wach wahrgenommen und versucht irgendwo auch zu berücksichtigen mit seiner Demokratieauffassung und seiner Kommunikationstheorie. Das ist schon bemerkenswert, dass er eben auch den Einwurf zum Ukraine-Krieg, das ist ja doch ein sehr gewichtiges Wort gewesen, dass er da vor irgendwie vier Jahren an die Öffentlichkeit gerichtet hat und das wurde breit rezipiert. Und da war er ja selber irgendwie schon 93 oder so und hat das noch, würde ich sagen, sehr wach und geistesgegenwärtig hat er da wahrgenommen, was abgeht und natürlich auch auf dem Hintergrund auch seiner Gesellschaftsauffassung und Philosophie versucht, ein richtungsweisendes Wort einzuwerfen, ist schon mutig. Also man hätte ihm ja auch einen beschaulichen Ruhestand gegönnt. Den hatte er ja vielleicht auch, keine Ahnung, aber er hat dann doch wirklich praktisch bis zuletzt hat er sich leidenschaftlich auch in die öffentlichen Debatten eingebracht und ist also eben entspricht jetzt nicht so diesem Vorurteil oder dieser Karikatur eines Akademikers, der sich in seiner Bibliothek einschließt und nicht merkt, wie die Jahrzehnte vergehen so. Ja,
ja, ja, der in seinem Elfenbeinturm sitzt. Wir haben ja jetzt in den Medien, ganz gleich, ob Rundfunk, Fernsehen oder Printmedien, eine unglaubliche Debatte über Social Media, über die Frage, ab wann eben jüngeren Menschen der Zugang erlaubt sein sollte. In der Sache hat Habermas das schon lange kritisch bedacht. Wir haben eine schon seit mehreren Jahren anhaltende Debatte über geschlossene Diskursräume, über Blasen, in denen sich Menschen bewegen und so weiter und so weiter. Sehr stark auch gefördert durch die Technik, durch die Algorithmen, die hier eine Rolle spielen. Und Habermas hatte schon vor Jahren aufgearbeitet und hat gesagt, unsere Demokratie lebt doch von öffentlichen Diskursräumen, wo alle wesentlichen Stimmen zu Wort kommen. Wir werden ja nachher vielleicht auch noch darüber reden, die Theorie kommunikativen Handelns, die dahinter steht, aber die eben hier einen konkreten Ausdruck findet. Also unsere Demokratie lebt vom offenen Austausch. Und was wir jetzt erleben, ist, dass die Menschen im Wesentlichen mit ihresgleichen unterwegs sind, dass sie geschlossene Kommunikationsräume bilden und der öffentliche Diskursraum, der ganz wichtig ist, um einen Konsens für eine Gesellschaft herzustellen im Hinblick auf die Frage, wohin wollen wir denn eigentlich, der zerfällt.
Ja.
Und das war ihm ganz besonders wichtig. Und dann hat er gesagt, das, was Neues ist eben, dass Leser zu Produzenten werden. Leute, die selber früher eher passiv wahrgenommen haben. Auf der einen Seite ist das positiv als Artikulationsmöglichkeit. Auf der anderen Seite fehlen die Gatekeeper. Also genau das Problem, das wir diskutieren, wenn wir über Fake News oder so etwas sprechen und sagen, wie verlässlich ist denn das eigentlich noch, was über das Internet und so weiter auf uns zukommt? Und vielleicht darf ich noch einen dritten Punkt nennen. Er hat sehr kritisch angesprochen die Aufmerksamkeitsökonomie, wie wir das so schön nennen. Emotionen und Reichweite stehen im Vordergrund und nicht mehr die Qualität der Information und die Rationalität der Berichterstattung. Also, dass das nachprüfbar ist, dass es reflektiert wird, dass es erst einmal durchdacht wird und auch überprüft wird, bevor es das Licht der Öffentlichkeit erblickt. Also all die Gesichtspunkte, die uns heute auf breiter Front beschäftigen, die hat Habermas auf der Basis seiner Theorie kommunikativen Handelns eigentlich schon vor mehreren Jahren sehr deutlich angesprochen.
Ja, das reizt mich jetzt hier schon nachzulegen oder nachzufragen. Ich weiß allerdings nicht, was du noch vielleicht vorher noch sagen oder bearbeiten wolltest, aber das beschäftigt mich im Blick auf Habermas natürlich besonders stark, im Blick auch auf Kommunikationsgrenzen und Rationalitätsgrenzen in unserer Gesellschaft, gerade in der Social Media Welt, in der man strategisch oft aneinander vorbeiredet, wenn man sich überhaupt wahrnimmt, und in der eben auch vieles, was Habermas als Ideal einer Gesellschaft, in der sich verschiedene Öffentlichkeiten austauschen und miteinander eben deliberativ in einem Austausch von Anliegen und Interessen und Gründen und Argumenten und so weiter gemeinsam in eine Richtung bewegt, die dem Gemeinwohl dient und so dieses hehre Ideal oder diese Vision auch einer solchen Gesellschaft, die ist in meiner Wahrnehmung arg angekratzt durch die letzten Jahre, ganz besonders durch das eben, was man beobachten konnte während der Corona-Pandemie schon und während der beiden Amtszeiten von Trump, die eine Eigendynamik entwickelt haben in verschiedenen so Echokammern und Blasen mit Verschwörungstheorien, mit völlig eigenen Fakten, die kein, ich sag mal, wo Verständigung über diese Grenzen hinweg fast unmöglich geworden ist. Und es reizt mich, mit dir darüber zu diskutieren, ob in einer solchen Zeit Habermas eben umso wichtiger wäre und man ihn umso intensiver lesen und ernst nehmen müsste, oder ob man sagen muss, es funktioniert halt einfach nicht, was er sich da ausgedacht hat. Aber du kannst daran anschließen oder auch noch etwas einschieben, was dir in allgemeiner Hinsicht noch wichtig war. Ich wollte hier nicht zu weit vorgreifen.
Nein, ich finde das ja hervorragend, wenn wir jetzt direkt auch in die Praxis nochmal hineinschauen und fragen, was hat das Ganze für Konsequenzen? Wie haltbar ist denn das, worauf wir hier treffen? Also wir lesen praktisch vom Sterben der großen Zeitungen. Wir lesen davon, dass auch einflussreiche Blätter, die meinungsbildend und meinungsführend sind, um ihre Auflagenhöhe kämpfen müssen und so weiter. Also das ist der praktische Ausdruck dessen, was Habermas und was andere natürlich in seiner Nachfolge eben diskutieren. Wir brauchen in einer Gesellschaft, die durch unterschiedlichste Interessen geprägt ist, brauchen wir Konsense, auf die wir uns verständigen, damit dieses Land überhaupt regierbar, regelbar ist und Ziele erreichen kann. Das merken wir in der Fülle der verschiedenen Interessen, die über unterschiedliche Nachrichten zu uns kommen. Also insofern hat er an dieser Stelle natürlich recht. Die Frage ist, inwieweit kann ich diese neuen Kommunikationsformen wirklich, und da habe ich bei dir ja eben auch einen kritischen Unterton schon rausgehört, inwieweit kann ich die wirklich regulieren? Mhm. Zwei kritische Punkte zu diesem Ansatz einer gemeinsamen Öffentlichkeit. Das eine ist, noch einmal, diese modernen Medien, die wir normalerweise unter Social Media fassen, die bieten eben auch den kleinen Mann Artikulationschancen, die er bisher nie gehabt hat. Theoretisch gab es die Möglichkeit der Leserbriefe, aber welche sind denn abgedruckt worden und wer war denn dazu in der Lage, so etwas zu formulieren? Mhm. Also und hier haben wir in gewisser Weise eine Demokratisierung der Kommunikationsprozesse. Das Zweite, was man kritisch sagen muss, es gibt so Sendungen wie die von Markus Lanz, Sandra Maischberger und anderen Talkerinnen im ersten und zweiten Programm, wo die Wortführer, also die Meinungseliten in einer gewissen Auswahl, die sich aber regelmäßig wiederholt, zu Worte kommen und wo dann im Grunde auch in der FAZ oder im intellektuellen Blatt der Zeit eigentlich definiert wird, was als Fakt gelten kann, was normative Meinung ist, von der man eigentlich dann auch nicht abweichen darf, wenn man ernst genommen werden möchte von den herrschenden Eliten. Ja. Und das heißt, ich sag's jetzt mal als Anfrage, nicht als Behauptung, man muss fragen, ob dieser Begriff der Öffentlichkeit, den Habermas hier ja vertreten hat und entwickelt hat und dem sehr, sehr viele gefolgt sind, ob der nicht auch einen sehr, sehr stark elitären Charakter hat. In dem Sinne, dass eben hier auch definiert wird, was gelten darf und was nicht. Also wir brauchen das auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist genau diese Öffentlichkeit eben auch eine stark reglementierte Öffentlichkeit und die Frage ist, wer hatte denn eigentlich dazu Zugang?
Ja, und da könnte man jetzt aber gerade sagen, eigentlich wäre das Aufkommen des Internets, und das hat ja schon angefangen mit dem Format von Blogs, wo eigentlich jeder Otto-Normalverbraucher und Todi Fröhlich und wer auch immer konnte einen eigenen Blog starten und da jeden Tag die Gedanken mit der Welt teilen. Viele sind dann über 3,5 Leserinnen nicht hinausgekommen, aber doch potenziell konnte man der ganzen Welt seine Gedanken mitteilen, plausibilisieren Kredibilität, Qualität und so weiter hin oder her. Und ja, dann mit den sozialen Medien ist das ja dann noch viel stärker. Du hast jetzt gesagt, eine Demokratisierung, man könnte auch sagen, eine Anarchisierung der Kommunikation. Jeder konnte eigentlich sich mitteilen. Und jetzt könnte man sagen, das ist ja eigentlich die Verwirklichung der Vision von Habermas, dass es eben da wirklich zu einem Austausch kommt und zu deliberativen Prozessen, an denen nicht nur irgendwelche Meinungsführer beteiligt sind, sondern jetzt wirklich eigentlich jeder Gesellschaftsteilnehmer ist jetzt in diesen Diskurs verwickelt, kann sich jetzt äußern, kann mit anderen in Kontakt und in Austausch treten. Das wäre ja eigentlich ein Wahnsinnspotenzial, um Habermas Vision einer gemeinsamen Öffentlichkeit und einer Austarierung von Meinungen und Argumenten und so, um das umzusetzen. Und jetzt kommen in diese Realität aber Dynamiken rein, die dem Ganzen dann doch wieder einen Strich durch die Rechnung machen. Also du hast das schon angedeutet, dass in dieser Art sozialmedialer Öffentlichkeit oft eben nicht das bessere Argument zählt und der plausiblere Grund, sondern eher wer am lautesten schreit, wer sich am aggressivsten Geltung verschafft oder auch wer von den Algorithmen, Stichwort Aufmerksamkeitsökonomie und so weiter, nach oben geschoben wird. Und das sind ja bekanntermaßen eben, die Algorithmen funktionieren ja nicht so, dass sie Ausgewogenheit, Differenziertheit, gepflegte Ausdrucksweise belohnen, sondern eher, dass sie halt Polarisierung, extreme Meinungen und so weiter, Vereinfachungen belohnen. Das heißt, da wird dem Ideal von Habermas, das eben durch diesen Austausch von Meinungen und Gründen quasi sich das bessere Argument durchsetzt, wird ein Strich durch die Rechnung gemacht. Und dazu kommt noch, dass es gar nicht zu einem wirklichen Austausch über die Bubble-Grenzen und Milieugrenzen hinaus kommt, weil die Leute auch auf den sozialen Medien zwar theoretisch mit jedem Menschen in Kontakt treten können, der auf diesem Globus dasselbe Medium benutzt, aber in der Praxis oder in Realität dann doch fast schon eingeschlossen sind in einer Gemeinschaft von Gleichgesinnten und Leuten, die eigene Argumentationsbasis und Rationalität schon teilen. Also ich wollte nur sagen, eigentlich könnte das der Traum, die Verwirklichung des Habermas'schen Traumes sein. Es ist aber möglicherweise dann eher zum Albtraum geworden.
Ja, wir müssen es genau in dieser Dialektik auch diskutieren. Also diese geschlossenen Kommunikationsräume, die ja eben zu einem erheblichen Teil auch technisch bedingt sind, dass mir das angeboten wird an Worten, an Videos, an Beiträgen, was ohnehin zu dem passt, was ich vertrete, sind ein leibhaft empirisch wahrnehmbarer Ausdruck der Fragmentierung unserer Gesellschaft. Mhm. Und diese Fragmentierung wird natürlich durch solche Prozesse gerade noch verstärkt.
Ja.
Und das ist das, was sehr, sehr schwierig ist. Also ich treffe eigentlich dann im Wesentlichen nur noch auf das, was ich sowieso schon denke und, wie man so schön sagt, teile. Auf der anderen Seite ist demgegenüber die Vorstellung einer oder das Ideal einer gemeinsamen Öffentlichkeit eben auch wieder etwas, was in falscher Weise abstrakt ist. Also das haben wir eben nicht. Und selbst das, was bestimmte intellektuelle Eliten eben als solche Öffentlichkeit definieren und zu etablieren versuchen, ist eben auch nur eine Teilöffentlichkeit, die noch dazu in einer gewissen Weise tatsächlich jetzt im negativen Sinne elitär ist, weil sie ein bestimmtes Maß von Wissen voraussetzt, von Reflexionsfähigkeit, von Rationalität und auf dieser Basis dann eben auch Meinungsführerschaft beansprucht. Man könnte sehr böse formulieren und sagen, ja, und da ist dann jetzt über die digitalen Medien eine echte Konkurrenz erwachsen, die dann die Meinungsführer stört. Das stimmt alles, was du gesagt hast, das Chaotische, das Anarchische. Aber für mich ist das eben auch ein angemessener Eindruck der Verfassung unserer Gesellschaft. Und einfach hinzugehen und zu sagen, wir bringen da jetzt wieder Ordnung rein, halte ich auch für sehr, sehr schwierig. Mhm. Mhm. Ja, um mal einen kritischen Gesichtspunkt zu nennen.
Ja, aber vielleicht kannst du die Vision noch etwas schärfer stellen, die Habermas geleitet hat im Blick auf sein Demokratieverständnis. Also er hat sich das schon vorgestellt, dass es quasi eine Öffentlichkeit oder verschiedene Öffentlichkeiten gibt, die, in denen Menschen miteinander eben in Kontakt kommen und sich austauschen. Und er hat das sehr stark verstanden, auch als ein Austausch von Gründen, dass man miteinander ins Gespräch kommt und eigentlich im Gespräch unwillkürlich versucht, den anderen zu verstehen, vielleicht um ihm die eigene Meinung nahezulegen. Aber in diesem Verständnisprozess kommt es dann eben zum Austausch von Gründen und kommt es auch dazu, dass man manchmal eine Argumentation des Gegenübers plausibler findet als die eigene mitgebrachte Meinung. Und dann findet eine Art von intersubjektiver Verständigung statt. Und dazu braucht es ja eben quasi da zivilgesellschaftliche Öffentlichkeiten wie Parteien, Schulen, in denen diskutiert wird und Menschen sich begegnen. Solche oder Medien auch natürlich, Zeitungen, Zeitschriften, Fernsehsendungen und so. Und da finden diese Prozesse statt. Das war seine Idee dahinter, oder?
Ja. Vielleicht darf man das in einen größeren Rahmen noch letztendlich hineinstellen. Ausgangspunkt ist ja der Prozess der Säkularisierung. Die klassischen, die Mentalitäten und Lebensweisen bestimmenden Größen haben, vor allen Dingen, wenn wir von den Kirchen sprechen, an Macht verloren. Die Pastoralmacht der beiden großen Kirchen ist extrem geschwunden. Letzte Woche konnten wir hören, dass die beiden Kirchen über 1 Million Mitglieder verloren haben. Und die Folge davon ist, dass in dieses Meinungs- und Orientierungsvakuum im Grunde völlig unterschiedliche Orientierungen eindringen. Und wir in einer pluralen Gesellschaft leben, die eben auch dem Individuum, du hattest von der deliberativen Demokratie gesprochen, als einem entscheidenden Gesichtspunkt, die Möglichkeit geben will, seine Position zu vertreten und so weit wie möglich auch zu leben. Und dadurch entstehen natürlich Konflikte, weil wir nicht alle auf Inseln leben, die uns voneinander isolieren. Und die entscheidende Frage, auf die die Habermasche Sozialphilosophie versucht, eine Antwort zu geben, besteht darin, wie können wir denn in einem so pluralen, liberalen Gesellschaftsmodell möglichst konfliktfrei miteinander leben? Wir leben ja nicht nebeneinander her, sondern wir müssen zu einem Ausgleich finden. Und da ist dein Ansatz eben zu sagen, wir gehen nicht mehr von metaphysischen Normen aus, von religiösen Überzeugungen, die doch nur einen Teil der Bevölkerung bewegen. Das dürfen die alles gerne haben. Aber man kann jetzt nicht zum Beispiel das christliche Menschenbild zur Basis eines demokratischen Zusammenlebens machen. Stichwort Wertneutralität des Staates. Mhm. Weltanschauliche Neutralität des Staates. Und da tritt jetzt eine andere Größe ein, nämlich sein Prinzip kommunikativer Vernunft, dass er sagt, wenn wir uns fragen, wie sollen wir uns orientieren, dann stellen wir doch fest, wenn wir miteinander kommunizieren, dass wir erstens alle uns um Argumente bemühen, zweitens, dass wir uns um die Anerkennung der anderen bemühen, sonst würden wir ja nicht argumentativ reden wollen. Mhm. Drittens, dass damit ja durch dieses Ringen um Anerkennung ja vorausgesetzt ist, dass ich den anderen im Prinzip auf meiner eigenen Flughöhe sehe. Und sonst würde ich ihn ja nicht ansprechen wollen und erwarten wollen, dass er mir zustimmt oder gegebenenfalls widerspricht und ich in ein Gespräch mit ihm hineinkomme. Und das ist jetzt das Konzept hinter dem Ganzen, dass man sagt, diese verschiedenen Interessen, da darf es nicht mehr darum gehen, wer hat die meiste Macht, wer hat den größten Einfluss, wer setzt sich auf dieser Basis durch, sondern es zählt die Macht des Argumentes. Es zählt, dass wir uns aufeinander einlassen. Und er kommt dann zu dieser Formulierung, dass wir herrschaftsfreie Diskurse, Kommunikation brauchen, in denen eben die vielleicht gegebene Macht, der Einfluss und so weiter keine Rolle spielen soll, sondern nur die Kraft des stärkeren Argumentes, das womöglich auch mein Gegenüber überzeugt. Und wir reden so lange, palavern, so lange, bis wir zu einem Konsens finden, der für alle letzten Endes lebbar ist. Mhm. Das ist schon ein tolles Modell, weil es Toleranz und auch Sachgesichtspunkte, Konfliktfähigkeit und Zusammenleben miteinander verbindet.
Ja.
Bleibt so viel mal in Kürze.
Ja.
Was ich gerade referiert habe, sind 1200 Seiten Habermasche Theorie kommunikativen Handelns in aller Schwäche.
Ja, da gäb's also noch mehr zu sagen, und das reizt mich auch schon zum Widerspruch, vor allem weil diese Folge von Habermas jetzt bei uns bei Mindmaps, soweit ich weiß, direkt auf die letzten Folgen von Nietzsche folgt, und da gäbe es dann doch noch spannende Einwände, die wir diskutieren könnten. Ich wollte aber noch kurz anknüpfen an einer Sache, die du vorhin gesagt hast und die ich noch wichtig finde, dass also die Habermasche Theorie des kommunikativen Handelns und seine Gesellschafts- und Demokratievorstellung bereits voraussetzt, dass es keinen gemeinsamen Horizont mehr gibt. Also bereits voraussetzt, dass wir in einer säkularen Gesellschaft leben, in der eben dieser metaphysische Überbau verloren gegangen ist, in der man sich nicht mehr einigt auf einen gemeinsamen Gottesbezug oder ein Schriftwort, das man zitieren könnte oder was auch immer. Also in gewisser Weise setzt Habermas voraus, dass gestritten wird, dass kein Konsens besteht, dass unterschiedliche gegenläufige Interessen im Spiel sind. Da ist er jetzt nicht blauäugig, sondern im Gegenteil ganz nüchtern bei einer pluralisierten, spannungsreichen Gesellschaft, wo er von ausgeht und sagt, wir kommen nur zurecht in einer solchen Gesellschaft mit dem Streit und den Konflikten und den verschiedenen Interessen, wenn wir uns auf Augenhöhe begegnen, versuchen uns zu verstehen, versuchen uns unseren eigenen Standpunkt möglichst plausibel zu machen und den anderen auch entgegenzunehmen und dann zu einer Einigung zu kommen oder zu einer Verständigung zumindest zu kommen. Also ich wollte das nur noch mal stark machen, dass eigentlich die Fragmentierung und die Pluralisierung der Gesellschaft bei Habermas quasi die Ausgangslage ist.
Unbedingt. Das ist das, was ich mit dem Gesichtspunkt der Säkularisierung ansprechen wollte. Nee. Man kann das jetzt nach dem, was du gesagt hast, natürlich auch noch einmal auf einen philosophischen Begriff bringen. Und damit sind wir bei einem weiteren wichtigen Stichpunkt seines Philosophierens, dem sogenannten nachmetaphysischen Denken. Mhm. Ich will da gerne drauf eingehen, will aber nur sagen, dass wir die Rolle von Habermas in ganz wichtigen philosophischen Debatten vielleicht nicht ganz übersehen sollten und übergehen sollten. Da können wir vielleicht nachher noch, wenn die Zeit reicht, drauf zu sprechen kommen. Also nachmetaphysisches Denken, das ist schon ein Programm. Mit diesem nachmetaphysischen Denken meint er in kritischer Auseinandersetzung mit der klassischen abendländischen philosophischen Tradition eine sprachphilosophisch fundierte Kritik an der Vorstellung, es gäbe Gegenstände an sich, die wir begrifflich scharf fassen können und die quasi der Gegenstand unserer Erkenntnis sind. Und Habermas hat einen von George Herbert Mead und anderen geprägten Zugang zu und zur Sprache. und sagt, solche Begriffe, wenn wir das kritisch anschauen, die ändern sich doch in ihrer Bedeutung. Und auch die Gegenstände, die wir bezeichnen, ändern sich doch je nach lebensweltlichem Kontext, in dem wir uns bewegen. Mhm. Philosophisch formuliert, er übt Kritik am Begriff Essentialismus. Also, dass wir das Wesen der Dinge bestimmen können, was ja vor allen Dingen in der rationalistischen Tradition das alles Entscheidende ist. Wir müssen nur an Kants Kritik der Vernunft denken, der reinen Vernunft denken und so weiter und so weiter. Oder auch kritisch könnte man hier Bezug nehmen auf die gegenwärtige analytische Philosophie, nur das machen wir jetzt gerade nicht. Also, Habermas sagt, das sind im Grunde Fundamente, die nicht verlässlich sind. Und insofern müssen wir nachmetaphysisch ansetzen. Das heißt, wir dürfen nicht mehr versuchen, auf solchen Fundamenten eine Orientierung für unsere Gesellschaft zu suchen, sondern, ich habe das eben schon mal versucht deutlich zu machen, wir müssen gucken, wie verhalten wir uns denn eigentlich, wenn wir kommunizieren wollen? Was sind die Implikate unserer kommunikativen Vernunft? Und das kann man sehr schön erheben. Und das muss dann auch gar nicht normativ sein, weil, so Habermas, wir verhalten uns ja die ganze Zeit schon so, dass wir um Argumente etwa ringen. Mhm. Wir verhalten uns so, dass wir auf Zustimmung warten, dass wir den Dialog suchen und dass wir damit den anderen ja auch als anderen in seiner Position anerkennen. Und das sind so ganz wichtige Grundelemente dafür, dass er sagt, wir müssen ja gar nicht mehr metaphysisch argumentieren. Wir müssen gar nicht mehr auf Grundlagen zurückgehen, die ja postmodern von Nietzsche her, von Heidegger her eigentlich gar nicht mehr allgemein anerkannt werden. Vielleicht ja. So viel mal.
Ja, das ist jetzt aber noch mal ein ganz wichtiger Punkt, Peter, weil du jetzt eigentlich schon klargestellt hast oder angedeutet hast zumindest, dass man Habermas auch in Schutz nehmen kann vor dem, zumindest ja, zunächst in Schutz nehmen kann vor dem Vorwurf, einfach die Regeln von außen bestimmen zu wollen, nach denen die Gesellschaft zu funktionieren hat. Oder dass man sagen könnte, ja, der hat jetzt einfach da seine Theorie entwickelt und versucht zu sagen, ja, wenn ihr alle nach diesen Regeln leben würdet, dann würd's uns besser gehen und so. Das ist nicht die Funktionsweise seines Denkens oder seiner Philosophie, sondern im Gegenteil will er eigentlich quasi baut er sein ganzes Konzept oder sein ganzes Bild von Demokratie und Gesellschaft baut er auf Selbstverständlichkeiten, die er im Austausch von Menschen, in der Kommunikation von Menschen schon feststellt. Also er versucht nicht von außen irgendwie ein Regelwerk draufzulegen, sondern er beobachtet, wie kommunizieren Menschen, wie verständigen sie sich? Und er merkt, dass das unvermeidlich eigentlich passiert, indem man versucht, Gründe für seine eigene Überzeugung, für seine Meinung darzulegen, den anderen dafür zu gewinnen und dass hier etwas hin und her geht, das eine zutiefst auch rationale und verständigungsbasierte Struktur hat. Und aus dieser Innenbeobachtung von sprachlicher Verständigung oder Kommunikation heraus, kommt er erst auf die Idee zu sagen, dann müsste doch auch eine Gesellschaft so entworfen werden, dass sie diesem Grundzug menschlicher Kommunikation möglichst gerecht wird. So.
Ja, finde ich jetzt sehr, sehr schön und sehr hilfreich. Also hier ist natürlich erkennbar, dass Habermas sich selber auch als Kantianer sieht. Also ein solches Konzept setzt eben die Autonomie des Subjekts voraus. Es gibt nichts, was dem Subjekt als solchen in seiner Selbstbestimmung vorgeordnet wäre. Das hast du ja nochmal sehr, sehr deutlich gesagt. Also das ist jetzt nicht irgendein christliches oder ein humanistisches oder ein marxistisches Menschenbild. Da hat Habermas sich dann auch von früheren Überzeugungen verabschiedet, sondern Menschen als sich selbst bestimmende Subjekte, bestimmen selber über die Art und Weise, wie sie zusammenleben wollen. Und dass der entscheidende Wert ist eben hier tatsächlich die Rationalität, das Argument und die gegenseitige Anerkennung. Die, auch das ist im Grunde ja kantianisch gedacht, wenn die davon lebt, dass ich den anderen so anerkenne, wie ich von ihm anerkannt werden will. Das heißt, wenn ich will, dass der andere mein Argument hört, das ihm womöglich widerspricht, muss ich selber bereit sein, auch auf sein Argument zu hören und es zu akzeptieren, wenn es mich überzeugt. Also das ist schon ein, jedenfalls in der Theorie, sehr überzeugendes Konzept.
Ja, und ich erinnere mich an eine Diskussion, die wir in einer anderen Folge auch geführt haben. Ich glaube, es ging um Verschwörungstheorien, wo du eigentlich ganz in diesem Sinne gesagt hast, aber selbst der größte Schwurbler und selbst die absurdesten Verschwörungstheorien, selbst der Anhänger einer reptiloiden Verschwörung, argumentiert insofern rational, als er ja Menschen gewinnen will für seine Überzeugung. Er glaubt ja daran, dass das wahr ist, dass die Großen und Mächtigen dieser Welt in Wirklichkeit von echten Wesen quasi eingenommen oder imitiert werden. Und wenn er Leute gewinnen will für diese Überzeugung, dann muss er dafür Gründe anführen. Und insofern kann man sagen, man kann selbst bei den abstrusesten Verschwörungstheorien noch diesen Grundzug der Kommunikation nachweisen, auf dem Habermas Philosophie oder Theorie des kommunikativen Handelns beruht. Die Frage, die mich dann eher umtreibt, ist, ja, aber kommt es dann, wie kann es dann bei solchen Phänomenen zu einer Verständigung noch kommen, wenn man keine gemeinsame Basis mehr hat, auf der man sich austauschen kann?
Ja, das ist exakt der Punkt. Nochmal zu den Verschwörungstheorien. Also so wie du formuliert hast, und das wird ja nahezu jeder nachvollziehen können, wird aber eben ja doch auch unterstellt, wenn ich sage, etwas ist verschwurbelt oder im Grunde idiotisch, ja, versponnen und so weiter. Da wird ja immer auch schon vorausgesetzt, dass es so etwas wie einen absolut richtigen Standpunkt gibt. Und dann muss ich immer voraussetzen, dass Leute den innehaben. Woher weiß ich das? Also selbst im Hinblick auf Dinge, die uns sehr, sehr unplausibel zu sein scheinen, kann ich ja, wenn ich nicht einen Gottesstandpunkt beanspruchen will, nicht voraussetzen, dass der andere von vornherein falsch oder richtig ist. Das heißt, es bleibt mir ja gar nichts anderes übrig, als das, was er sagt, ernst zu nehmen und kritisch zu prüfen. Und also das ist jetzt auch nochmal die rationale Basis. Es sei denn, ich argumentiere eben autoritär oder autoritativ und nehme für mich ein Erkenntnisprivileg in Anspruch, was wir ja immer wieder auch im Raum der Öffentlichkeit finden.
Ja.
Jetzt zur Praxis. Also der entscheidende Begriff in diesem Zusammenhang ist eben die herrschaftsfreie Kommunikation, die eben unterstellt, dass alle gleichberechtigte Zugänge zu diesem gesellschaftlichen Diskurs haben, in dessen Verlauf dann eben es auch zu konsensfähigen Ergebnissen kommt. Und das bedeutet eben, wir haben symmetrische und nicht asymmetrische Kommunikationschancen. Mhm. Das ist sozusagen der Proton Pseudos, die erste Lüge. Man kann das freundlich so bezeichnen, dass man sagt, ja, es ist halt ein Ideal. Aber in dem Moment, wo ich dieses Ideal zum dominierenden Konzept mache für ein gesellschaftliches Zusammenleben, ist das schon ein wichtiger Punkt, dass ich deutlich mache, de facto ist es eben nicht so, dass wir die gleichen Kommunikationschancen haben. Ich habe eben schon am Anfang gesagt, der Zugang zu Wissen, der Zugang zu Reflexion, die Fähigkeit, mich zu artikulieren, zu überzeugen, die entscheidet ja in einem solchen Zusammenhang wirklich darüber, ob ich mich durchsetzen kann. Und genau diese Voraussetzungen sind zum Beispiel schon mal nicht gegeben. Ich möchte an ein zweites Bild aufrufen, das uns allen vermutlich noch von vor 4 Jahren vor Augen steht. Stichwort europäische Friedensordnung, regelbasierte internationale Ordnung, also der politische Fetisch, der bis heute immer wieder aufgerufen wird und man sagt, es muss doch kein Krieg in der Ukraine sein, wir können doch miteinander reden. Und dann sehen wir alle noch diesen 10 Meter langen Tisch vor uns, wo auf der einen Seite Putin sitzt und auf der anderen Seite irgendein europäischer Staatsmann oder wo die Herrschenden sich im Grunde ans Telefon gehängt haben und haben versucht zu reden und zu überzeugen, dass eben auf dem Weg des Dialogs eine Konfliktvermeidung letzten Endes möglich ist. Das ist im Grunde umgesetzte Habermasche Dialogtheorie gewesen, Diskurstheorie. Wir sind vernünftige Subjekte und wir müssen zu einem vernünftigen Interessenausgleich kommen. Das funktioniert aber nur so lange, wie alle Partner glauben, dass sie von einem solchen Dialog profitieren. In dem Moment, wo ich der Überzeugung bin, ich komme besser weg ohne Dialog, wenn ich einfach die Machtmittel, die ich in der Hand habe, einsetze, funktioniert das eben nicht mehr. Und an dieser Stelle wird eben ja die Idealität dieses Konzeptes zu etwas ganz, ganz Gefährlichem, wie wir leider jetzt seit 4 Jahren in diesem Zusammenhang und den vielen anderen eben auch sehen können. Wir könnten uns ganz genauso auf die Politik der Vereinigten Staaten auch gerade beziehen.
Ja, das reizt mich jetzt aber zu einer theologischen Deutung oder einem theologischen Einwurf. Man könnte ja auch mit gutem Recht behaupten, dass eigentlich, was Habermas hier mit dieser Theorie des kommunikativen Handelns oder vor allem mit diesem Ideal des herrschaftsfreien Diskurses, was er da entwirft, ist eigentlich wie ein säkulares Äquivalent zu dem, was man auch unter dem Stichwort der Liebe christlicherseits zur Sprache bringen könnte, quasi das Gegenüber ernst zu nehmen, ihm gegenüberzutreten auf Augenhöhe, seine intellektuelle Überlegenheit oder seine Machtposition dem anderen gegenüber nicht auszunutzen, sondern im Gegenteil, es auf eine echte Begegnung ankommen zu lassen, den anderen ausreden zu lassen, seine Argumente zu hören und so weiter. Das sind ja alles eigentlich auch Aspekte dessen, was in einem christlichen Liebesbegriff verbaut ist. Und da könnte man jetzt sagen, das ist eigentlich ein Anliegen und eine Vision, die man auch theologisch unterstützen müsste und in ähnlicher Weise, weißt du, so wie ich sagen würde, auch wenn vieles in dieser Welt dagegen spricht und mich manchmal zynisch werden lässt, ich möchte daran festhalten, dass am Ende nicht die nackte Gewalt und nicht die Selbstdurchsetzung Einzelner das letzte Wort haben wird, sondern eine Liebe, die Beteiligten gegenseitig transformiert so. Das ist ja eigentlich ein Glaubensbekenntnis, das auch von der Realität leider quasi auf Schritt und Tritt Lügen gestraft wird. Und da braucht es dann vielleicht schon eben fast eine theologische Dimension, um daran festzuhalten. Aber das hat mich jetzt gerade ein bisschen erinnert. Weißt du, Putin, ja, es gibt dann Leute, und das hätte Habermas sicher nicht in Abrede gestellt, Leute, die eben die Sprache der Macht und des Zwangs und der Durchsetzung üben und gerade nicht diese deliberativen Qualitäten zeigen.
Ja, der Punkt ist nur, ich bin ganz bei dir. Der Punkt ist nur, dass wir alle ganz furchtbar überrascht waren, obwohl wir doch so das Gespräch mit Herrn Putin gesucht haben, ist er doch tatsächlich hingegangen und hat die Ukraine angegriffen. Und darum geht es mir. Also wie realitätsbezogen ist das Ganze? Ja, ich bin ganz bei dir. Man kann, ohne Habermas jetzt vorschnell religiös vereinnahmen zu wollen, das ist ja auch immer eine Gefahr, man kann natürlich sagen, ist das nicht im Prinzip säkularisierte christliche Ethik? Ist das nicht im Grunde ein Konzept, das ganz wesentliche Anliegen des christlichen Glaubens auch zur Geltung bringt? Da wäre ich bei dir. Der Punkt ist aber, eignet sich so etwas als eine philosophische, sozialphilosophische Theorie, auf die ich im Grunde alle verpflichten will? Ja, kann ich das fordern, was hier eingefordert, im Grunde doch eingefordert wird? Gerade wenn es stimmt, dass wir es hier mit Voraussetzungen zu tun haben, Habermas hat das ja auch in seinem Spätwerk jetzt auch eine Geschichte der Philosophie sehr deutlich gemacht, wie sehr die antike und auch die neuzeitlich moderne Philosophie aus christlichen und jüdischen Wurzeln lebt. Gerade dann, wenn ich das ernst nehme, ist ja die Frage, wie allgemein verbindlich kann ich das denn jetzt letztlich machen? Und wir haben hier ein Konzept vor uns, von dem eben gesagt wird, eigentlich ist das ohne Alternative für die liberale Demokratie, in der wir leben wollen. Letzter Satz in dem Zusammenhang. Ich erinnere daran, dass genau der Jesus, auf den man sich jetzt ja im Grunde in der Sache bezieht, dass der gesagt hat, siehe, ich sende euch wie Schafe unter Wölfe. Mhm. Also mindestens bei Jesus und auch bei Paulus war klar, was es bedeutet, wenn ich in einer gefallenen Welt, in der der Wille zur Macht herrscht und sich auf Schritt und Tritt durchsetzt, wenn ich auf ein solches Konzept setze.
Mhm. Ja, das ist mir jetzt, als du geantwortet hast vorhin, auch durch den Kopf gegangen, dass natürlich mit dem christlichen Liebesethos und dem Ethos der Begegnung auf Augenhöhe natürlich eine Art von Opferbereitschaft auch einhergeht oder eine Art von Bereitschaft, sich das auch etwas kosten zu lassen, gerade wenn man jetzt den jesuanischen Gewaltverzicht wirklich so ernst nimmt, wie ihn zum Beispiel in friedensbewegten, täuferischen Kreisen Menschen ernst nehmen, dann geht damit eine Bereitschaft einher, auch eben den gegenläufigen Dynamiken dieser Welt und der Gesellschaft sich so auszusetzen, dass es dann wirklich auch uns etwas abverlangt und uns etwas kostet. Und die Frage ist, ob man im Sinne einer allgemeinen Gesellschaftstheorie diesen Preis Menschen abverlangen kann und ob es überhaupt funktioniert, das so zu, also da sind wir dann eigentlich dann schon fast wieder bei den pazifistischen Debatten, wo man sich dann fragt, ja, sind dann nicht eben auch für den Staat gewisse Formen der Gewaltanwendung gerade nötig, um eben die Ausnutzung oder den Missbrauch dieses Prinzips einzudämmen. Das hätte Habermas aber wahrscheinlich auch nicht in Abrede gestellt, nehme ich mal an. Aber ja.
Ja, also ich komme nochmal zurück auf die, ja auch die neurophilosophische Debatte über den Ukraine-Krieg und die Reaktion der internationalen Politik bestimmende Diskussion. Ich komme noch mal darauf zurück. Das, was mich sehr überrascht hat, war die totale Frustration, dass man gesagt hat, wir haben doch hier eine europäische Friedensordnung aufgerichtet. Wir haben uns doch darauf verständigt, dass wir einer regelbasierten Ordnung folgen wollen. Und da zeigt sich dann eben doch das Illusionäre eines solchen idealistischen Konzepts. Mhm. In ähnlicher Weise könnte man übrigens schon im Hinblick auf die späte Schrift von Immanuel Kant argumentieren vom ewigen Frieden. Er war ja einer der ersten Völkerrechtstheoretiker, der hier eine fantastische Schrift, die ein extremes Echo gefunden hat, verfasst hat über die Bedingungen, unter denen man eben ein friedliches Verhältnis der Völker untereinander gestalten kann. Und da hat er auch solche Normen aufgestellt, an die Habermas in der Sache anknüpft. Aber auch dieses Konzept lebt im Grunde davon, dass ich mich an diese Normen ja nur so lange halte, wie ich Vorteile davon habe und wie ich nicht selber gezwungen werden kann, mich an diese Regeln zu halten. Ja? Und hier stehen wir theologisch gesprochen vor der apokalyptischen Struktur unserer Wirklichkeit. Auf der einen Seite ist für Menschen in der jüdisch-christlichen Tradition vollkommen einsichtig der Menschenbruder, in dessen Angesicht ich das Ebenbild Gottes sehe und dem ich eben auch als solchem zu begegnen habe. Also die Ethik der Liebe, jetzt nicht in einem romantischen Sinne, sondern im Sinne eines Schutzes des Lebens des Nächsten. Mhm. Und auf der anderen Seite die Erfahrung, dass wir durchgängig darauf treffen, dass genau das verletzt wird. Und dann stellt sich die Frage, die in der lutherischen Zwei-Reiche-Lehre ja der eigentliche Hintergrund ist, wie gehen wir denn mit diesen Phänomenen um, dass wir in einer Welt leben, in der wir das Evangelium eventuell nur um den Preis der Selbstaufgabe realisieren können.
Mhm. Mhm. Also du würdest sagen, um das jetzt nochmal abschließend einzuholen, wir müssen dann für diese Folge schon auf die Zielgerade gehen, auch wenn so vieles noch auf der Strecke geblieben ist. Aber du würdest sagen, Habermas hat etwas ganz Wichtiges und Entscheidendes gesehen in der Art und Weise, wie Menschen zusammenleben und sich verständigen. Und diese Beobachtung eben des kommunikativen Handelns, des Austausches von Gründen zum Fundament oder zur fundamentalen Denkfigur seines ganzen Gesellschafts- und Demokratieverständnisses gemacht. Aber du würdest sagen, die gegenläufige Dynamik, die du ja bei Nietzsche auch sehr stark gemacht hast, von Menschen, die sich selbst gewaltsam durchsetzen und rücksichtslos auch Ungerechtigkeiten in Kauf nehmen und so, diese Dynamik ist zu wenig berücksichtigt oder eingepreist in dieser Vision? Oder wie würdest du das auf den Punkt bringen?
Ja, ich kann es nicht besser sagen. Man könnte es jetzt geschichtlich nochmal, einen geschichtlichen Rückblick formulieren. 70 Jahre, die wir Frieden hatten in Mitteleuropa, haben uns dazu verleitet zu sagen, ein solches Konzept ist im Grunde realistisch. Und jetzt holt auch uns die Wirklichkeit ein, die an vielen Stellen der Welt ja schon seit längerer Zeit eben auch eine grausame Wirklichkeit ist. Das ist ein Element, das man kritisch bei aller tiefen Sympathie für dieses Konzept einbinden muss. Ein zweites, wiederhole ich noch einmal, ist dieses Insistieren auf Rationalität. Ich finde das schon sehr, sehr einseitig. Es ist ein Stück weit auch elitär.
Ja. Ja, Peter, jetzt müssen wir hier fast ein bisschen jäh abbrechen, aber ich denke, wir dürfen den HörerInnen in Aussicht stellen, dass es eine weitere Folge geben wird und auch braucht zu Habermas. Wir sind noch nicht einmal ausführlich auf seinen Religionsbegriff oder seine Auseinandersetzung auch mit Säkularisierung und Religion eingegangen. Das müssten wir in einer weiteren Folge einholen. Vielleicht könntest du da auch wenigstens einige Dinge noch einspielen, die du zu den Debatten sagen wolltest, in die sich Habermas eingebracht hat? Das müssten wir dann auf eine zweite Folge schieben.
Das fände ich sehr gut. Also er ist ja auch ein Wissenschaftstheoretiker von Rang. Er hat mit einem der anderen großen Soziologen, Niklas Luhmann, die Klingen gekreuzt. Und ohne dass man jetzt sagen könnte, wer als Sieger aus den ganzen Debatten hervorgegangen ist, sind da Erklärungen passiert, die von außerordentlicher Bedeutung für die Sozialwissenschaft gewesen sind. Er hat eine ganz große Rolle im Historikerstreit gespielt und so weiter. Also ja. Das wäre schon schön, wenn wir da auch wenigstens ansatzweise noch Bezug drauf nehmen könnten.
Mhm. Ja, gerade der Historikerstreit könnte natürlich dann auch wieder Gegenstand von Diskussionen werden. Da ging es ja um die Singularität von der Shoah oder der Judenverfolgung im Zweiten Weltkrieg und überhaupt dieser ganzen Aufgipfelung des Bösen, die da geschehen ist. Und da hat ja Habermas eben gerade ein sehr scharfes Gespür für die Grauen und die Einzigartigkeit der Grauen dieser Zeit gehabt. Also man könnte ihm da nicht vorwerfen, er hätte quasi in seiner Philosophie den Blick von der grausamen Realität auch der Geschichte abgewendet. Also das, ja, also Peter, wir kommen sonst in Überlänge. Deshalb danke ich dir jetzt mal für diesen ersten Einblick in das Denken von Habermas und auch gerade besonders in seine Vision der Gesellschaft und Demokratie und stelle in Aussicht, dass wir uns weiter über seinen Religionsbegriff und andere Aspekte noch unterhalten werden. Ihr Lieben, das war's mit dieser Folge und ich hoffe, ihr seid dann nächstes Mal auch wieder mit dabei. Macht's gut, tschüss.
Ade.
Revlab.